Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen Tag und Hallöchen, Popöchen wünsche ich hier bei der Nana One Gronk Time, eurem Podcast über Gronk in Deutschland. Als Gast begrüße ich den lieben Gabby. Hallo Gabby.
Hallo, hier ist natürlich der Gronk. Na, alles Klärchen im Bärchen.
Was ist denn dein Lieblings-Gronk-Video?
Mein Lieblings-Gronk-Video ist das, wo er bei Minute 4,27 Kohle übersehen hat.
Aber ist das auch so gut wie die Let's Play Minecraft-Folge 632?
Ja, ist ein gutes Argument.
Da hat er die Kohle nämlich abgebaut.
Da hat er die Kohle nämlich abgebaut, ja. Aber Minecraft Episode 1273, die war auch sehr interessant. Da hat er nämlich zweimal Kohle übersehen, aber auch dreimal Kohle abgebaut.
Und was ist dein Lieblings-Let's Play, was nicht Minecraft ist?
Gronk-Let's Plays, die nicht Minecraft sind?
Ja, zum Beispiel Dead or Alive Extreme 2.
Okay. Dann das.
Meins auch.
Sehr schön. Gut. Dann sind wir durch, oder?
Würde ich auch sagen. Sehr Und schön. Dann reichen wir weiter. Nicht an Sarazar, nicht an Let's Play Together, sondern an den Nana One Anime Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr euch das hier zu Gemüte führt. Und herzlich willkommen zum dritten Winter-Season-Podcast 2026 hier bei Nana One. Mein Name ist Endo und ich habe auch natürlich wieder den Gabby dabei. Hallo Gabby dabei.
Hallo, hier ist der Gabby dabei.
Und? Wie ist?
Ja, bin ich doch dabei, ne?
Würde ich auch sagen. Ja. Da sind wir immer dabei, weil wir
das
haben heute wieder 2,5 absolute Perle der fernöstlichen Animationskunst. Nur großartige Titel. Ich freue mich wie verrückt, das wird heute so ein toller Stream.
Wir haben unsere Redaktion hat entschieden, letzte Woche hatten wir ja so eine Isekai-Sendung. Machen wir einfach diese Woche nochmal eine.
Genau, das hat uns so gut gefallen, alle hatten Spaß, wir hatten Spaß, die Zuschauer unseres Livestreams hatten Spaß, der übrigens jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream stattfindet und wo wir den Podcast hier live aufnehmen und auch die Leute, die sich den Podcast, der dabei rausgekommen ist, am Ende angehört haben, hatten Spaß. Hey, alle Spaß hier mit Isekai.
Geil.
Hey, nochmal Isekai, nochmal Spaß hier, gleich zweimal Spaß hier.
Oh.
Was ist das hier? Nur Spaß. Okay. Ich möchte eigentlich nicht.
Ja, same. Und es ist auch so gekommen, wie ich es vorausgesehen hatte. Unsere Community hat den einen gut bewerteten Nicht-Isekai-Anime, den wir heute im Programm haben, auf Platz 1 gewotet. Das heißt, es geht erstmal gut los und danach geht es steil abwärts und wir haben nur noch Leid und Verzweiflung für den restlichen Podcast.
Immerhin, einen der Titel, die wir heute schauen, habe ich schon geguckt und da kann ich dafür bürgen, dass der nicht so scheiße ist.
Aber von dem hast du schon erzählt. Und das
der
klang
unfassbar
scheiße.
Der ist derzeit bei mir bei einer 5 von 10.
What? Ja. Nein, das ist wieder Stockholm-Syndrom. Was du letztes Mal erzählt hast von dem Ding, das kann nur Stockholm-Syndrom sein.
Nee. Der ist ganz nett. Also er hat jetzt wieder abgenommen in der letzten Folge. Mhm. Ich fand jetzt, glaube ich, 3 kam, glaube ich, als letzte. Die fand ich schon schwächer als die ersten beiden. Mhm. Aber er ist noch okay.
Okay.
Er ist noch schaubar. Also wenn du mal guckst, was für einen absoluten Drecksranz wir sonst noch diese Season hatten.
Na gut. Okay, ich vertraue,
und immerhin
ich vertraue dir.
So krass fallen.
Ich vertraue ich mein, dir, du würdest mein Vertrauen ja nicht missbrauchen.
Ich meine, der andere Middle-Aged Online-Shopper, was auch immer für eine Psychose ich da hatte, der war ja irgendwie bei einer 7 oder so. Also der war ja wirklich gut bewertet und ist dann am Ende bei einer 2 gelandet. Also so tief fallen kann der hier ja gar nicht, wenn er bei 5 startet.
Okay. Ich würde sagen, wir heben uns das für nachher auf, weil ist ja der Nee, ist der nächste danach, ist ja schon der zweite heute. Entsprechend weiß ich nicht, ob ich dir da vertrauen kann, wenn der schlecht bewertete Anime, den wir heute haben, angeblich gar nicht so schlimm sein soll. Dann muss ja heute alles gar nicht so schlimm sein. Oder ja, MRL-User lügen und bewerten falsch.
Tja, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht sitzen wir auch hinterher hier und fanden das alles richtig geil.
Mal gucken, vielleicht wird ja heute der Top-Stream.
Wir sind so gehypt auf die Isekai-Anime, dass wir unser Talk-Segment heute überspringen. Das liegt daran, dass wir uns einfach nicht länger von den geilen Isekai hier ablenken wollen. Wir wollen ja endlich mal richtig reingehen, schön.
Ja, Mann.
Nächste Woche haben wir wahrscheinlich keinen Isekai-Top-Stream. Da wird es dann wahrscheinlich wieder ein Talk-Segment geben. Das bitten wir zu entschuldigen. Isekai-Hype, ich glaube, den könnt ihr verstehen.
Ich bin beim Sauerkraut-Event so gottlos am WoW-Grinden, dass ich jetzt noch mehr MMO-Content brauche und auch in die Isekai-Anime richtig gottlos reingrinden möchte.
Ja, das kann man nachvollziehen.
So sieht's nämlich aus. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder?
Gern.
Gut, dann ist der erste Titel für heute, an den ich übermäßig hohe Erwartungen habe, weil er eine 8er-Bewertung auf MRL hat. You and I are Polar Opposites, im japanischen Titel Seihantai na Kimitoboku. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Bekommt auch einen Simul-Dub. Ich glaube sogar einen Same-Day-Dub, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Wenn nicht, dann könnt ihr mich anschreien, weil ich schlecht recherchiert habe, beziehungsweise mir das nicht korrekt notiert habe. Oder gar nicht notiert habe und das jetzt aus meinem Arsch gezogen habe. Das Ganze ist eine Manga-Adaption von Lupin Track. Die hatten wir 2024 zuletzt mit Shoujibin, wovon letztes Jahr auch ein Sequel lief. Und 2023 davor mit Undead Girl Murder Farce. Der Manga lief von 2022 bis 2024 in 8 Bänden, also ist abgeschlossen. Wird dann, ich nehme mal an, vollständig adaptiert, weil es ist auch schon, ist das schon angekündigt? Ich dachte, da wäre irgendwie eine zweite Staffel angekündigt gewesen. Ich glaube, ich habe bis hier nichts geleakt oder so, aber ich sehe bloß eine Staffel. Dann verwechsel ich das wahrscheinlich mit irgendwas. Aber gut, vielleicht kann man das auch in 12 Folgen abdecken. Mal schauen. Regisseur ist Nakatomo und Takakazu. Der hat hier sein Regiedebüt, war zuvor Episode Director und Storyboarder bei Scott Pilgrim Takes Off und Heike Monogatari und bei Sankatsu no Lion. Also der war erstmal kurz so ein bisschen im Chef-Kosmos unterwegs und ist dann rübergegangen zu Science Saru und war da bei einigen Titeln beteiligt. Und im Drehbuch haben wir noch Utsumi Teruko, die Co-Autorin von Sarah Sanmai und Salaryman's Club. Salaryman Club. Gut, dann auf geht's.
Der Polarexpress.
Endo?
Ja.
Es fällt mir echt schwer, das jetzt so in Worte zu fassen. Ich wollte dir das schon länger sagen, aber ich habe mich immer nicht getraut. Aber nachdem ich jetzt diesen Anime gesehen habe, weiß ich, dass hab ich gemerkt, dass ich so ein bisschen langsam mal zu meinen Gefühlen stehen sollte und es dir einfach sagen sollte. Und Endo, ich hab mir eingeschissen.
Juckt.
Ja, juckt ganz schön, ja, gerade. Darf ich kurz abwischen gehen, vielleicht, bevor wir weitermachen? Also, kannst du ja in der Zeit irgendwie die Story beschreiben oder so, dann würde ich abwischen gehen.
Okay.
Okay, gut. Bis gleich.
Ja, also die Story von dem Anime, da geht es um so einen Junge und so ein Mädchen und die lieben sich. Was? Oh, ich war gerade eingeschlafen. In diesem Anime geht es um die Miu. Die ist so eins der beliebtesten Mädels in ihrer Klasse, hat eine total quirlige Freundinnengruppe und ist so das Bubbly Gyaru sozusagen, was es da gibt. Und die sitzt in der Schule neben den Yusuke. Der Yusuke ist dagegen das komplette Gegenteil. Das ist ein extrem ruhiger, in sich gekehrter Junge, der sich für eigentlich überhaupt nichts interessiert. Und in dem scheinbar auch keine Gefühle oder so vorgehen. Und wie es der Zufall so will, hat sich die Miu aber Hals über Kopf in den Yusuke verliebt und hofft nun irgendwie das Eis, das ihn umgibt, zu schmelzen.
Und das schmilzt sich sehr schnell, innerhalb von einer halben Episode.
Das ist wahr. Also dieser Anime hat extrem viel Progress, ob das jetzt hier das einzige Positive ist oder das größte Alleinstellungsmerkmal, das werden wir noch rausfinden. Auf jeden Fall möchte ich nochmal dazu sagen, das ist so ein Anime, der wurde schon relativ lange in PVs beworben. Also ich habe, glaube ich, schon sehr früh, irgendwann letztes Jahr, die ersten PVs dazu gesehen. Wurde auch auf dem Crunchyroll-Panel auf der vergangenen Animagic relativ prominent beworben. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die PVs alle super langweilig. Also ich habe mir da relativ wenig von versprochen, weil das für mich ja doch irgendwie nach einem Gimmick-Anime aussah. Also nach einem, haha, schau mal, hier hast du das super quirlige Gyaru und da den langweiligen Typen und die interagieren jetzt miteinander. Ist das nicht ulkig? Das ist es nicht geworden. Also ich würde nicht sagen, dass es das war. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mich die erste Folge auch nicht vom Hocker gehauen hat. Also ich fand, dass also erstmal muss ich sagen, ich bin kein großer Fan des Character Designs. Das sieht so ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt cartoonig aus, aber du hast hier zum Beispiel diesen komischen blonden Jungen mit diesen extrem kleinen Pupillen und den blonden Haaren. Oder auch ihr Character Design mit Eckzähnen und immer weit aufgerissenem Mund und weiß ich nicht, finde, sie sieht irgendwie komisch aus mit diesen auch irgendwie Augen, die so fast über das, also die extrem groß sind, aber mit kreisrunden, verhältnismäßig kleinen Pupillen. Also finde ich nicht hübsch, gefällt mir nicht. Bin ich kein Fan von. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite finde ich auch ehrlich gesagt, ja, naja, hier gibt es, also es fühlt sich so ein bisschen an, wenn man es jetzt ganz, ganz böse formulieren will, würde ich sagen, es fühlt sich an wie My Dress Up Darling auf Temu bestellt. Weil du hast hier halt so ein bisschen so dieses, es spielt natürlich so mit diesem, das beliebte Mädel kommt mit dem Mauerblümchen zusammen, Stereotyp. Aber während du in My Dress Up Darling halt eine wahnsinnige Chemie zwischen den Charakteren hast, weil die halt dieses gemeinsame Hobby haben und eben diese, er so verletzt wurde in der Vergangenheit und bei ihr jetzt endlich Akzeptanz findet, die er sich schon immer gewünscht hat und so weiter, was ja schon mal eine ganz niedliche Prämisse ist, hast du hier halt das beliebte Gyaru, das einfach so auf die Schrumpfkartoffel steht. Und das ist einfach so. Also du erfährst auch überhaupt nicht, was sie an ihm ganz besonders mag oder ob es da irgendeine Geschichte gab, die dahin geführt hat oder sonst irgendwas. Naja, du hast halt, wirst halt einfach mit ich stehe voll auf denen konfrontiert. Und dadurch ist bei mir auch nie so wirklich Romantik aufgekommen. Also selbst am Ende nicht, wo es dann ja auch ein bisschen emotionaler wurde und so. Ich fand, so die letzten paar Szenen, die fand ich ganz niedlich, wo sie so one-on-one quasi mit interagiert haben und er dann auch so ein bisschen schüchtern geworden ist und gesagt hat, naja, wenn du nicht redest, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll und so. Das ist schon ein bisschen cute, aber ich muss sagen, den Großteil der Folge wirkte mir das ehrlich gesagt wie sehr generisches, runtergekochtes Romance-Writing, das versucht sich so ein bisschen dadurch zu profilieren, dass es eben schnellen Progress macht. Weil das ist hier das Einzige, was ich irgendwie als besonders identifizieren kann.
Ich weiß nicht, ob ich da mit der Kritik jetzt schon mitgehen würde. Bei einigen Titeln klappt das, aber hier würde ich jetzt mal so noch so den Benefit of the Doubt geben, dass da noch mal mehr dahinter steckt, warum sie ausgerechnet jetzt so sich in ihn verliebt hat, also in die Kartoffel der Klasse. Aber ich würde ihn nicht mal als Kartoffel bezeichnen, aber irgendwie schon, ja. Also er ist halt extrem still und in sich gekehrt und macht im Prinzip sozial interaktionsmäßig absolut nur das Allernötigste. Und sie ist halt das komplette Gegenteil, was halt auch schon im Titel steht. Und dass genau das so eben diesen typischen Gegensätze ziehen sich an Trope ausspielt, auf eine relativ extreme Art und Weise, ja, würde ich sagen, macht den Titel am Ende ja auch aus. Und da man jetzt schon in der ersten Folge relativ viel aus ihrer Gefühlswelt so mitbekommt und auch ihre Gefühlswelt sich innerhalb der Folge ganz stark verändert und sie gleich in der ersten Folge halt eine ziemlich krasse, intensive Charakterentwicklung durchmacht, glaube ich, dass wir davon noch ein bisschen mehr mitbekommen werden in den späteren Episoden und sich das auch ein bisschen herauskristallisieren wird, warum sie sich nun genau in diese Person verliebt hat. Man kann natürlich auch einfach sagen, es sind einfach horny Teenager und es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und horny Teenager sind nicht immer zwangsläufig logisch und da kann auch dieser per Personality Clash einfach schon dafür sorgen, dass da was ausgelöst wird. Aber ja, klar, ist jetzt so die größte in Anführungsstrichen Schwäche der ersten Episode, dass das vielleicht nicht 100% nachvollziehbar ist, aber ja, fand ich jetzt nicht so schlimm, weil der Rest halt mega kompetent erzählt war, fand ich. Also
es war kompetent erzählt und umgesetzt, ja.
Ja. Also ich war mega unterhalten von dem Ding. Also für mich war das jetzt so ein oh mein Gott, endlich wieder ein Classic Romance Anime, der sich anfühlt wie das Zeug, was ich früher geschaut habe und der nicht einfach nur eine Gimmick-Sketch-Sammlung ist, die auf den beiden Tropes basiert. Weil das habe ich nämlich wirklich gedacht, als das Ding angekündigt wurde. Das klang wieder exakt nach diesem Gimmick-Muster, dass das einfach nur so eine Standard-Rom-Com wird, ohne irgendwie einen großartigen roten Faden, wo einfach nur irgendwelche unzusammenhängenden Szenen aneinander geklatscht werden, so wie wir das aktuell ständig haben, weil es eben der aktuelle Trend ist. Und das hier ist ein ehrlicher Romance-Anime. Ich würde den nicht mal in irgendeiner Form als Comedy einordnen, weil ehrlich gesagt gab es da nicht irgendwelche großartigen Witze, der ist leichtherzig, locker. Der hat mich durchaus zum Schmunzeln gebracht, aber durch Situationskomik und nicht durch Situationskomik und Slapstick und lustige Gesichter und lustige Soundwords, die im Bild waren. Und nicht dadurch, dass er jetzt versucht, Witze zu erzählen. Und das ist etwas, was wir lange nicht mehr hatten, muss man halt echt mal leider so sagen. Und was wir auch die letzten Male, was ich immer wieder ja gesagt hatte, wann gibt es endlich mal wieder sowas? Und wann gibt es endlich mal wieder einen ehrlichen Romance-Anime, der einfach ehrlich eine Romance-Geschichte erzählen möchte? Optimalerweise in kompetenter, auf kompetente Art und Weise. Und hier haben wir dies jetzt. Und ja, vielleicht beeinflusst das auch so ein bisschen, wie ich das Ding jetzt sehe. Vielleicht ist der auch gar nicht so gut im Vergleich zu allem anderen, aber im Vergleich zu den ganzen Gimmick-Romcoms, die wir letzter Zeit haben, sticht der halt so dermaßen hervor gerade, dass ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht bin. Also nicht unbedingt überrascht jetzt, weil ich im Vorfeld jetzt schon gelesen hatte, dass das Ding eben keine Gimmick-Romcom ist, aber dann doch irgendwie überrascht, wie er mich in der ersten Folge schon gecatcht hat. Und ja.
Ich habe gerade mal interessenhalber geschaut, jetzt ist jetzt ein bisschen off-topic, aber also ich habe rein auf meine eigene Anilist geschaut, aber ich schaue ja relativ gerne Rom-Com und tatsächlich gab es 2025 nicht einen einzigen wirklich guten Romance-Anime von denen, den ich geschaut habe. Den ich am besten bewertet habe, ist My Dress Up Darling Staffel 2, aber das ist ja eine Fortsetzung, deswegen zähle ich das nicht. Ja. Aber ansonsten hatten wir 2024 hatten wir aber einiges. Maki Ine, 2.5 Dimensional Seduction, was ja auch durchaus einen großen Romance-Anteil hat, auch wenn es nicht ausschließlich um den Romance-Teil geht. Hier Love is Indivisible bei Twins fand ich ja überraschend gut dann doch. Aber letztes Jahr hatten wir tatsächlich keinen dabei und ich kann mich auch nicht dran erinnern, einen im Stream oder so gehabt zu haben, den ich einfach noch nicht geschaut habe. Sondern, nee, ich glaube, da gab es tatsächlich keine richtige, reinrassige Rom-Com.
Ich hätte jetzt auch als letztes Maki Ine im Kopf gehabt und das ist 24
aber gewesen. Wie gesagt, Also ich weiß nicht, ich glaube, Romance ist so ein bisschen wie Comedy oder Horror, so. Das ist Hit or Miss, so. Entweder es zündet bei dir oder es zündet nicht. Ich bin ja auch zum Beispiel einer der ganz, ganz wenigen Menschen, und da werden mich einige sicherlich für steinigen, der Toradora überhaupt nicht mag und überhaupt nicht romantisch findet.
Oh, mieser
Taste. Und sich übelst gelangweilt hat dabei.
Übelst mieser Taste.
Deswegen ist das ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Für mich ist halt, es hat Progress und es ist ein ernstzunehmender Romance-Anime. Keine Verkaufsargumente. So. Es muss halt das, was es versucht zu tun, auch kompetent tun. Und die Umsetzung ist hier sehr kompetent. Also Regie und am Optischen und vor allen Dingen an dem sehr kreativen Opening und Ending habe ich gar nichts auszusetzen. Aber wie gesagt, ich finde, du kannst nicht so durch Roman Speedrun. Ja, ich bin mir vollkommen sicher, dass in den kommenden 11 Folgen noch irgendwie ihre Gefühle genauer erörtert werden und so weiter und dass sich da vielleicht auch noch was entwickelt. Aber dann erzähl mir doch eine sich aufbauende Romanze. Dann fall doch nicht mit der Tür ins Haus. Das ist so ein bisschen wie Sword Art Online, wo Asuna Kirito total liebt, nachdem sie ihn eine Sekunde lang angeschaut hat. Und danach wird dann vielleicht deren Beziehung mal ein bisschen mehr erörtert. Und
ja,
irgendwo kann man es dann doch nachvollziehen, warum die zusammengekommen sind.
Aber
das kann ich hier halt nicht. So. Und nein, natürlich, Gefühle richten sich immer nach Logik. Aber dann sollten sie sich nach Chemie richten. Und die haben halt vor dem Liebesgeständnis hier null Chemie miteinander.
Naja, weil da wissen wir nicht. Weil es ersetzt ja sehr weit in der Geschichte schon ein. Also es wird ja das ganze Vorgeplänkel im Prinzip geskippt und offensichtlich, er macht es auch klar, dass da schon irgendwie eine Chemie da war, ne? Also dass das schon seit Ewigkeiten so geht, dass sie ihn, also spätestens seitdem irgendwie die beiden nebeneinander sitzen, aber schon vorher war da ja auch schon mal irgendwie was, dass sie ihn immer wieder anspricht. Ne? Wir haben am Anfang so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht auf so eine Mobbing-Art und Weise wäre, so wie bei Takagi-san und so weiter, aber hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass es eher so eine Unbeholfenheit auf ihrer Seite war und überhaupt keine so bratty Bitch Attitüde dahinter steckt. Und das eigentlich auch dann nicht mehr so wirklich rüberkam, so, außer vielleicht halt beim allerersten Mal, so, als wir da noch falsche Vorstellungen hatten. Und ja, okay, insofern hebt er sich von den klassischen Romance-Anime ab, die dann einfach erstmal 24 Folgen lang langsam was aufbauen, am besten noch mit mehreren Love Interests, wie bei Toradora und so weiter, und dann am Ende gibt es den großen Showdown. Während hier jetzt gleich in der ersten Folge das Liebesgeständnis von beiden Seiten kommt und die quasi ja Folge 2 halt ein Paar sind, höchstwahrscheinlich. Aber das muss ja nicht zwangsläufig ein schlechter Ansatz sein. Das ist nämlich, das setzt im Prinzip dort an, wo die ganzen anderen Romance-Anime aufhören. Und
ich weiß nicht, also ich habe diesen Sommer ja einen Manga gelesen, Voll erwischt heißt der, das ist ein Shoujo-Manga, wo das Pärchen auch im ersten Band schon zusammenkommt und es sich dann größtenteils um deren Liebesleben dreht. Mhm. Aber trotzdem finde ich, dass der mir glaubwürdiger verkauft hat, warum die aufeinander stehen und wie die ihre Gefühle zueinander entwickelt haben, während das hier ein bisschen geforst wirkt. Also hier wirkt es für mich so ein bisschen, ja, die sind halt zusammen, weil die zusammen sind. Und ja, klar können sich auch hübsche, beliebte Gyarus in unbeliebte Typen verlieben oder so. Aber mir kommt es in einem Romance-Anime wahnsinnig auf Chemie an. Wahnsinnig darauf, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ey, dieses Couple, das ist mega cute. So, die viben total miteinander. Und hier hast du halt zwei Leute, die sich anscheinend von dem, was wir bis jetzt wissen, nur sporadisch mal im Unterricht ansprechen. Und wir erfahren, dass sie aber unfassbar heftige Gefühle für den hat. Und auf einmal sind die ein Paar. Und das, finde ich, ist irgendwie keine glaubwürdige Romance-Progression so. Also egal, was jetzt auch danach kommt, ich bewerte ja immer nur Folge 1, aber das, finde ich, zum Beispiel hat Voll erwischt wesentlich besser gehandelt, obwohl er ungefähr den gleichen Zeitrahmen hatte bis zum Liebesgeständnis. Aber da, ja, weiß ich nicht, da konnte man halt irgendwie. Da wirkte es nicht nur wie ein Story-Setup von, hey, wir wollen jetzt eine Geschichte mit einem Pärchen erzählen. Also hier hast du ein Pärchen. Ich meine, ey, du siehst das ja anscheinend anders. Und deswegen denke ich, kann man sich da einfach einigen auf Agree to Disagree. So nach dem Motto, wie gesagt, Romance ist totale Geschmackssache. Ne, dafür finde ich ja zum Beispiel Clannad unfassbar romantisch, den du ja als Comedy-Anime bezeichnest regelmäßig. Also so kann man dann eben auch verschiedene Perspektiven,
ja, oder Plastic Memories. Und weil du gerade meintest, Toradora ist für dich extrem underwhelming. So für mich ist das so der Romance-Anime-Gold-Standard. Also irgendwie so, daran bemesse ich sehr, sehr viel.
Für viele Leute.
Für viele Leute ist das.
Aber das
ist
genauso
wie
Jojo oder Gurren Lagann. So, da kann ich einfach nicht dran. Das kann ich einfach nicht mittragen irgendwie.
Und wenn ich es daran bemesse, so, ich hab hier einfach so ein ähnliches Feeling. Wie bei einem Toradora zum Beispiel. Auch so von den ganzen Charakteren und so. Und ich möchte mehr über diese Charaktere erfahren und mehr von denen haben, weil sie sich irgendwie, also auch so die Nebencharaktere, von denen man jetzt noch nicht so super viel mitbekommen hat, aber irgendwie, ja, würde ich zumindest irgendwie, wenn sie genauso interessant geschrieben sind wie die Hauptcharakterin, von dem Hauptcharakter habe ich jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so viel mitbekommen, aber ich fand sie sehr interessant geschrieben. Gerade diese ganze Charakterentwicklung, dieses ganze sich offen Gefühle eingestehen und so Ding, das ist einfach etwas, was ich in der ersten Folge noch nicht erwartet hatte und was ich an der Stelle appreciaten muss. Und by the way, wir wurden im Chat vorhin gerade mal darauf aufmerksam, dass wir fucking retarded sind, weil Kaoru und Rin ein klassischer Romance-Anime vom letzten Jahr war. Ja. Wir sind dumm.
Das ist wahr.
Ja, der tatsächlich ja so extrem gehypt war, wo ich dann nach der ersten Folge ein bisschen enttäuscht war. Gucke ich aber trotzdem noch. Irgendwann. Gut. Ich gucke gerade nochmal durch. Die mit Romance getaggten Anime vom letzten Jahr, ob da vielleicht doch noch irgendwas dabei ist, was wir ebenfalls übersehen haben oder vergessen haben, aber die Yuri-Sachen, die zähle ich nicht mit rein. Entsprechend ist wirklich außer Kaudo und drin, glaube ich, nichts, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, okay. Ich würde sagen, wir kommen zu den Zahlen. Endo.
Jawohl. Dann tun wir genau das. Auf MAL haben wir hier, sieht heute ein bisschen anders aus. Eine 8,10 bei 8.235 Bewertungen. Stand ist hier der 21.01.2026. Unsere Community gibt eine glatte 6,0 bei 13 Bewertungen. Gabby.
Es ist möglicherweise viel zu hoch angesetzt, aber ich gebe tatsächlich die 8 von 10. Ich war mega gut unterhalten von der ersten Folge. Ja. Es ist vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl der letzten und dieser Season, das gefühlt nur noch scheiße erscheint und dass hier gerade so diese Goldmünze im Scheißehaufen ist. Aber mal schauen. Endo.
Ich gebe eine 5 von 10. Ich fand den unterhaltsam, aber wie gesagt, ich finde, das ist ein bisschen mehr Schein als Sein. Eine kleine Blendgranate, die halt jetzt in Folge 1 dadurch auffällt, dass sie schnellen Progress macht und Anime, also adaptionstechnisch sehr hochwertig umgesetzt ist. Aber auf inhaltlicher Ebene ist da irgendwie überhaupt nichts drin, an das ich irgendwie anknüpfen kann. Deswegen kann ich da nicht mehr gehen.
Das ist ein intensiver Bewertungsunterschied. Heute das Gegenteil von Gleichschaltung. Mal gucken, ob es so weitergeht. Wir gehen rein in den nächsten Anime und zwar ist das, ich glaube, das wird tatsächlich ein Anime sein, wo möglicherweise die genauso große Bewertungsunterschied existiert. An Adventurer's Daily Grind at Age 29. Im japanischen Titel 29 Sei Dokshin Chuken Boken Shadoni Chijo. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll, ich bin ein bisschen erkältet, oh Gott.
Digga. Naja.
Gibt keine besseren Crunchyrolls heute.
Eine Manga-Adaption vom Studio Hornets. Die haben hier ihre erste Eigenproduktion. An Co-Produktion hatten sie zuvor. Zum Beispiel 2024 Seventh Time Loop und 2022 Skeleton Knight in Another World. Der Manga läuft seit 2016 schon wieder ein Uralt-Titel, den man irgendwie rausgekramt hat, um ihn heute zu verwursten. Wird nicht der einzige Titel heute sein. Als Regisseur haben wir Fukushima Toshinori, den hatten wir letzte Season als Regisseur von Dad is the Hero, Mom is the Spirit, I'm a Reincarnator und 2024 mit Duel Masters Lost. Dann, ja, auf geht's.
Jawohl! Yo, Gabby!
Yo!
Wir haben gerade ein Anime geschaut, das war ein Anime, der... Bist du echt der Gabby von Nana One?
Ja, der bin ich.
Digga, Shinsekaiori BD Batch 1. Ey, ich bin so ein Fan, ne? Ich lade mir die Nana One Subs immer runter. Ich bin total gespannt darauf, was ihr nächste Season subbt. Ich hab letzte Woche Fate Zero geguckt zum ersten Mal. Das war so ein geiler Anime. Boah. Der ist ja lizenziert von Peppermint.
Ja.
Aber vielleicht könnt ihr ja in Zukunft andere Fate-Sachen subben. Und Sword Art Online-Fans, die sind richtig behindert, Junge.
Ja, das Mann. Das
sind richtig dumme Menschen. Richtig die sind Trottel, richtig ey. Dumm.
Absoluter
richtige
Schmutz.
Oh, Also, ich als reflektierter Erwachsener, ich würde ja eigentlich jetzt niemanden beleidigen, weil er irgendwie einen gewissen Anime scheiße findet. Also, ich sag mal, mit 14 hatte ich in vielen Dingen noch extremere Meinung. Leute, die Anime piraten, sollte man erschießen. Digga, man muss die Industrie unterstützen. Anime ist so eine kleine Nische in Deutschland. Es wird so wenig lizenziert von den Publishern. Da kann man auch ruhig mal in den Laden gehen und sich eine Kase-Blu-ray holen, weil es ist einfach... Also ich glaube, ich, Gabby, du musst mir helfen. Ich wechsle, glaube ich, immer wieder zwischen meinem 14-jährigen Ich und meinem erwachsenen Ich hin und Digga, ich bin richtig gespannt, was beim JBB 2015 passiert. Ey, ich hoffe, SpongeBoss macht wieder mit. Das wäre richtig geil. Ja, auf jeden Fall, also Gabby, mach so weiter. Ich finde das mega cool. Ich frage mich zwar, also wenn du hier gerade streamst, wo Blackie und Mitch sind, aber weiß ich nicht, vielleicht fallen die ja aus. Ich gehe jetzt wichsen, weil ich wichse den ganzen Tag. Ich bin 14. Auf Wiedersehen. Fass mal die Story zusammen. So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Also jetzt machen wir mal... So. Erwachsener Endo ist wieder da. Ich habe mein Gegenmittel genommen. Es passiert hin und wieder, wenn ich scharfe Sriracha-Soße esse, dass ich mich in mein 14-jähriges Ich zurückverwandle. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich distanziere mich natürlich ausdrücklich von allem, was ich mit 14 gesagt habe. So. Wieder zurück zum normalen Podcast-Content. Gabby, worum geht's?
Hallo Podcasters, heute werde ich eine Rezension zu einem der besten Ichi-Animes aller Zeiten machen. Ichi-Anime, falls ihr das noch nicht wusstet, ist eine Art Anime, in dem die Mädchen eine Menge verrückter Sachen machen, um euch Boner zu geben. es ist kein Hentai, weil es normalerweise eine bessere Story hat. Aber ihr wollt das Zeug nicht um eure Eltern herumschauen. Es ist ziemlich versautes Zeug. Jedenfalls, der Anime, den ich heute rezensiere, würde ich persönlich in meine Top 5 Ichi-Animes einordnen. Und dieser Anime ist An Adventurer's Daily Grind at Age 29. Da ist dieser Junge, der heißt, der heißt Hajime. Und Hajime hat dieses Mädchen um sich herum und die ist nicht verwandt mit ihm, aber versucht ständig ihm Boner zu geben und macht eine Menge verrückter Sachen. Ich sitze immer auf meinem Stuhl und denke, wird er diesmal einen Boner bekommen? Das ist wirklich spannend. Ich habe die Piss-Szenen wirklich geliebt. Ich muss sagen, die Piss-Szenen waren sehr gut animiert. Mir hat gefallen, wie der Urin funkelte. Hat wirklich hervorgehoben, dass das Urin ist, das von einem süßen Anime-Mädchen kommt. Jetzt sitze ich hier und schaue das und während die nächste Piss-Szene passiert, bringt es mich zum Nachdenken. Wie riecht der Urin? Was ist die Textur des Urins? Und wie ist die Konsistenz? Wie schmeckt es, wenn ein Anime-Mädchen direkt in deinen Mund pissen würde? Die Sendung bringt einen einfach dazu, über diese Art von Dingen nachzudenken. Und das habe ich nie von ihr erwartet. Es hilft wirklich bei der Immersion, wenn man darauf steht. Jetzt bin ich, also ich stehe da persönlich nicht drauf. Ich stehe nicht auf Pisse. Ja, ich habe nur die Sendung geschaut, weil ich dachte, die Story sieht interessant aus. Und ich wollte etwas itchy sehen. Ne? Ja. Endo, was war deine Lieblingspiss-Szene?
Es geht nicht um Pisse. Gabby ist gerade so ein bisschen, der hatte gerade, also irgendwie mein 14-jähriges Ich hat ihm einen Schlag gegeben, das bitte ich an der Stelle zu entschuldigen. Er hat sich gerade in eine Voice-Actor-YouTube-Creatorin von 2012 verwandelt und hat ein Review zu einem Anime gegeben, den ich aufgrund von Erbrechen abgebrochen habe. Deswegen möchte ich ihm kurz einen, verdammt, ich würde ihm jetzt einen Bonk auf den Kopf geben, aber unser Soundboard funktioniert nicht, weil wir in einem Private Call sind und ich kein Discord Nitro habe. Also gebe ich ihm einen Schlag ins Gesicht. So, Gabby.
Was?
Bist du jetzt wieder der Alte?
Sorry, ich war gerade. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los war. Ich war gerade plötzlich irgendwie Anfang 20 und. Und ja, hab irgendwie lustige Shitpost-YouTube-Videos, die auf 4chan verlinkt waren, geschaut.
Heute passieren irgendwie wilde Dinge. Aber möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen, worum es in dem Anime gerade wirklich ging?
In dem Anime gibt es zwei Charaktere. Der eine heißt Koko und der andere Cockdole. wait, was haben wir geschaut? Ja, irgend so ein Dude, der ist 29 und sein ganzes Leben lang als Kind hat er, seine Eltern haben ihn ausgesetzt und dann musste er sich alleine durchschlagen und dann, als er 29 ist, hat er seinen Daily Grind, rennt immer wieder in den Dungeon, um Kohle zu machen und eines Tages findet er da einen Schleim und in dem Schleim steckt ein kleines Mädchen drin und das befreit er und das sagt dann zu ihm, ja, meine Eltern haben mich auch ausgesetzt und er sieht jetzt sich selbst in dem Kind wieder und nimmt sie mit auf seine Reisen und wird ein Ersatzvater zu ihr. Aber neben der Tatsache, dass sie sich einpisst in der ersten Folge, stellt sich heraus, sie ist eigentlich eine Succubus und bekommt nachts einen erwachsenen Körper und möchte seinen Samen. Und an dieser Stelle will ich nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus.
Also, ich bin Experte für diesen Anime, weil ich ihn bei Crunchyrolls habe. Und ich möchte an der Stelle anmerken, sie möchte nicht seinen Samen, also zumindest nicht, dass uns bekannt wäre, Stand jetzt. Wir sind jetzt bei Folge 3.
Digga, die macht am Ende der ersten Folge ein ultra horny Face und leckt sich so die Lippen. Die
guckt den ganz normal an.
Digga, die macht
übelst horny. Guck ich dich auch immer an, wenn ich bei dir penne.
Was?
Die leckt sich nicht die Lippen, die führt sich nur die Hand zum Mund.
Endo, wir müssen wirklich... Guck mal,
du erinnerst dich
Endo, wir müssen
Digga,
was
ist das
tun.
Hier Lippenlecken? Ist das... Fuck, jetzt habe ich nochmal den YouTube-Link reingepostet.
Endo,
die leckt sich nicht die Lippen
Endo,
jedenfalls.
Wir müssen was tun gegen dein Stockholm-Syndrom bei schittigen Isekai-Anime.
Was für Stockholm-Syndrom?
So
ich finde den doch nicht mal so gut. Ich habe den bei 5 von 10. Das ist doch keine gute Bewertung.
Digga.
Also folgendes. Ich habe jetzt 3 Folgen gesehen von dem Anime. Und ich kann sagen, der will so ein bisschen so eine Family. Also auf der einen Seite will er so ein bisschen so eine ja, Family-Typ, der eigentlich nichts mit Kindern zu tun hat, kümmert sich um ein Kind und wächst in so eine Vaterrolle rein. Geschichte sein, also so ein kleines bisschen wie Usagi Drop oder If It's For My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord oder wie der hieß, den wir auch irgendwann mal hatten. Genau, also auf der einen Seite will er das so ein bisschen sein, aber auf der anderen Seite erinnert er sich so von Zeit zu Zeit auch immer wieder daran, so warte mal, meine Zielgruppe, ich bin eine Isekai-Light-Novel, meine Zielgruppe sind irgendwelche horny Otakus, wir müssen auch immer mal wieder so kleine horny Elemente einbringen. Und deswegen ist sie ein Succubus. Das hat bis und wie gesagt, wird nachts halt erwachsen. Das hat bis Folge 3 keinerlei Bewandtnis, also es passiert auch nichts zwischen denen oder so. Es ist auch eigentlich kaum romantische Stimmung oder so, also dass oder dass die sich irgendwie annähern oder sonst irgendwas. Also es wird halt gesagt, ja, deswegen wird sie nachts groß. Aber es ist jetzt nicht so, als würde es irgendwelche edgy Szenen damit im Zusammenhang geben
Endo,
oder so.
Endo.
Außer in Folge 1. Digga, ich
bitte,
hab den Anime
Endo,
geschaut
bitte,
im Gegensatz
bitte, Endo,
zu dir. Okay,
Endo,
mach deinen Podcast
zu.
Alleine,
hör
dann sag ich
zu.
Überhaupt nichts mehr.
Hör mir
ist okay,
zu.
Du weißt alles über den Anime.
Hör
du hast alle deine
Doppel.
Ich geb dir 5 von 10, das ist doch nicht mal eine gute Bewertung. Das ist doch
Endo,
nicht mal eine gute Bewertung. Und ich hab
dich.
Auch gesagt, Folge 3 war
Endo,
schwächer als die davor.
Wir können das ein bisschen analytischer.
Sag mal,
es wäre
hier noch ein
Tatsache,
gewisses Niveau
dass du gerade eben so in so eine Verteidigungshaltung rutscht, zeigt, dass du unter schwerem Stockholm-Syndrom leidest. Und
safe.
Endo, wir müssen
ich eine 5 von
nach
10.
diesem Stream
das ist meine höchste
eine
Bewertung,
Therapie für dich
kann.
Finden.
Safe.
Das kann so
safe.
Nicht weitergehen. Endo,
auf jeden Fall.
Endo,
jedenfalls
ich sag Crunchyroll, dass sie den Anime dir bitte wegnehmen sollen und dir einen anderen Titel geben sollen.
Es gibt,
das
wie
geht
gesagt,
so nicht.
In Folge 1 so ein paar Witze,
Endo,
aber
diese Szenen wären nicht da.
Ansonsten
wenn dann
ist es
nicht
halt
noch irgendwas
die
gemacht
Zeit
werden würde.
Relativ uninspiriert.
Er wird
Standard
die nicht einfach nur
Crawling.
Nachts mal
also
kurz
sehen
als
die
Erwachsene
Zeit,
als
da einfach durch Succubus irgendwelche
darstellen.
Dungeons laufen, wie er sich da
wenn,
um sie
wenn
kümmert.
Sie
so, dann wird in Folge 2 auch
noch
ein anderer Charakter
irgendwelche
eingeführt,
Edgy-Szenen
dem
machen
dann
würden.
Ein bisschen Romance quasi eingeführt
Endo,
wird.
Bitte.
Und in Folge 3 kommt noch ein weiteres Kind dazu. Das dann aber schon deutlich mehr wie Otaku-Welt wirkt, weil
aha.
Das ist halt irgendwie so eine
aha.
Kleine Elfe.
Aha.
Deswegen, ja. Keine ja. Ahnung, wo es hingeht. Es ist auf jeden Fall einigermaßen
hey, du, wir
unterhaltsam,
hier
dadurch, dass es die meiste
zweieinhalb
Zeit
Monaten,
relativ
am Ende
des
der Season sitzt du wieder hier da
es eigentlich
und sagst,
gut,
Gabby,
so
du hattest recht, das ist absolut
aber,
widerliche Dreckscheiße.
Ja, geht da auch nicht so über den Standard hier.
Und
es ist auf jeden
ist
Fall
genauso
so
ein Müll
Middle-Aged Online-Shopper in Another World. Der war
Middle-Aged
ja richtig
Online-Shopper
schlimm
in Another World. Und auch da hatte ich schon Stockholm-Syndrom am Anfang und musste danach einsehen, dass es totaler Müll
ist. Sieht eigentlich sogar ganz ordentlich aus.
Und genau das wird bei diesem Anime auch passieren.
Ganz ordentlich inszeniert, schafft es eigentlich den Kampf ganz okay
Punkt.
Einzufangen. Deswegen ist es hier schon mal das deutlich unterhaltsamere Erlebnis. Er schmilzt zumindest nicht konstant.
Keine
ja,
Kommentare mehr zu
wenn
mir.
Man sich den nicht zur Gemüte führt, dann verpasst man eigentlich auch nicht viel.
Das ist
aber
vorbei.
Was weiß ich schon? Also ihr solltet Gabby fragen, der hat
ja,
die gesamte Light Novel gelesen und sitzt unter einem gigantischen Poster mit dem Gesicht des Hauptcharakters. Deswegen kennt er sich viel, viel besser aus und meine Beurteilung ist komplettes Stockholm-Syndrom, weil ich so eine unfassbar lobende Bewertung wie 5 von 10 gebe. Deswegen könnt ihr da wahrscheinlich nicht viel drauf geben und solltet lieber Gabby zuhören.
Auf MRL hat die Serie eine 6,40 bei 2449 Bewertungen. Stand hier der 21.01.2026. Unsere Community gibt eine 3,91 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe, wie schon erwähnt, eine 5 von 10. Gabby.
Ich gebe mit allen Augen zugedrückt eine 3 von 10. Das hatte so ein paar kleine Momente, wo das Mädel so ein bisschen dumm lustig wie Anya aus Bikes Family war.
Aha, ja, sie war dumm lustig, sie war dumm lustig. Sag doch gleich, dass du sie ficken willst, Alter.
Ja, Endo. Ne?
Ist okay. Mhm. Also du das ist ja, in ist Ordnung. Okay. Du bist Mushoku Tensei-Fan. Das kriegt man aus dir nicht raus. Einmal Mushoku Tensei-Fan, immer Mushoku Tensei-Fan. Weißt du, okay. Ich mach dir einen Therapeuten mit einen Termin mit einem nice Therapeuten. Black Lotus heißt der. Der wird dir einmal ganz genau erklären, was das Problem ist, das du hast. Und dann kannst du nächste Woche wiederkommen und dann hast du vielleicht einen normaleren Blick auf Kindercharaktere, du kranke Schwein. Und gibst Mushoku Tensei die 1 von 10, die es verdient.
Sollte ich vielleicht wirklich geben, denn Mushoku Tensei hatte keine Pissing-Szenen.
Nö?
Hast mich überzeugt. Ja, ich gebe eine. Achso, ich habe ja schon meine Bewertung abgegeben. Ich erhöhe auf 13 von 10 für die Piss-Szene. Das muss man ja auch mal, ne? Appreciaten. Nein, natürlich nicht. Okay, wir kommen zum nächsten Anime. Und zwar ist das. Warte. Yoroi Shinden Samurai Troopers, lizenziert von Crunchyroll.
Okay, Moment. Einmal kurz. Crunchyroll! Siehste, kann ich doch noch, trotz der Erkältung.
Ein Original Story und ein Spin-Off-Sequel zur Original Samurai Troopers Serie von 1988, die wir bereits im Retro-Stream uns angeschaut haben. Warte mal. Können ja wie letzte Woche auch da gleich mal fix die Bewertungen von damals raussuchen. Samurai Troopers. Oh, die sind nicht so vorteilhaft. Also, es gab von Neich eine 2 von 10, von Metalfire eine 3 von 10, von Blackie eine 3 von 10, von General Kischke eine 1 von 10 und von mir eine 2 von 10. Nun.
Klingt nach einem Meisterwerk. Sagt mir überhaupt nichts, habe ich nie.
Nach einem Meisterwerk. Heute. Ja, das war so ein random Sentai, Super Sentai Tokusatsu-Titel. Mit Samurai
Troopers. Von 88.
Von 88, genau. Ah, ja. Das hier Samurai. Ist jetzt allerdings kein Remake, sondern spielt Jahre später mit neuen Charakteren, erzählt im Prinzip eine neue Story. Ich habe auch mal kurz in die MRL-Kommentare reingeguckt, ob man da irgendwelches Vorwissen braucht. Die Leute haben bloß geschrieben, dass es immer mal so kleine Seitenhiebe auf die Originalserie gibt, aber ansonsten ist es was komplett Eigenständiges. Studios, wieder Sunrise wie bei der Originalserie, die hatten wir letzte Season mit My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes und Shabake. Autor ist Muto Shogo, der hat das ist der Autor von Resident Evil Infinite Darkness, das ist die 2021er Netflix CGI-Serie zu Resident Evil, die, glaube ich, niemand so wirklich mochte. Regisseur ist Fujita Yoichi. Ich kann mich
nichts mehr daran erinnern.
Ich habe sie.
Darkness, was habe ich da gegeben? Ich habe sie gesehen. Ich habe eine 7 von 10 gegeben, immerhin.
Hatten wir die im Season Stream?
Weiß ich nicht mehr.
Hatten wir, ich habe eine 4 von 10 gegeben und gedroppt.
Geschaut.
Okay. Genau. Und als Regisseur haben wir Fujita Yoichi, der Regisseur von Gintama und Osomatsu-san. Gut, dann würde ich mal sagen. Und hier komme ich, der rote Nana One Trooper. Ich stehe für Edelmut und gottloses Einscheißen. Oh, wen sehe ich denn da? Wer bist du denn?
Ich bin der blaue Nana One Trooper. Ich stehe für Lebensfreude und gottloses Einpissen.
Wow, und gemeinsam sind wir die Nana One Troopers. Wir sind nur zu zweit, wir haben gerade niemand anderes am Start. Ich glaube, das kann man eigentlich auch gleich sein lassen, oder? Weil zu zweit schaffen wir das nicht.
Ja.
Gut, dann wird hiermit die Erde zerstört, weil wir die Bösewichte nicht aufhalten können. Ende, worum geht's?
Es geht um eine Welt, in der in den 80ern eine mutige Heldentruppe gegen die Dämonen gekämpft und sie schlussendlich nach einem langen und zähen Kampf besiegt hat und versiegelt. Allerdings hat sich dieses Siegel nun gelöst, es wurde geschwächt und die Dämonen sind wieder eingefallen und schlitzen Leute auf. Allerdings gibt es eine Nachfolgegruppe der damaligen Helden der Samurai Troopers, die Bösewichte bekämpft. Aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Wer ist hier gut? Wer ist hier böse? Ich würde sagen, nach Folge 1 ist diese Frage noch nicht abschließend geklärt. Thinking Emoji.
dem würde ich mich vorbehaltslos anschließen. Thonking Emoji.
Hm. Na? Oder geht es hier dann doch um die Kinder der Mädels aus Coppelion, die sich mit, die sich fortgepflanzt haben mit Typen, die auch sehr, sehr dicke Outlines hatten, so wie sie selbst, und mittlerweile in der Nähe von Aachen wohnen und halt Kinder auf die Welt gebracht haben, die auch sehr dicke Outlines haben und die jetzt in modernen Anime mitspielen.
Kann schon durchaus sein. Alles kann möglich sein, denn bei diesem Anime ist auch alles in Folge 1 schon möglich. Also wir hatten hier mehrfach irgendwie Hauptcharakter Bait and Switches, bei denen wir eigentlich dachten, dass das die Hauptcharaktere der ersten Folge sind, und die Samurai Troopers, die wurden am Ende der ersten Folge allesamt enthauptet, bis auf einen, der anscheinend wirklich einer der Hauptcharaktere ist, weil er tatsächlich auch als Hauptcharakter gelistet ist, aber die anderen, die kommen anscheinend nie wieder vor, weil sie jetzt halt keinen Kopf mehr besitzen. Und stattdessen werden irgendwie andere Leute jetzt die neuen Samurai Troopers, und ich hab das nicht so ganz gerafft, aber es sollte wohl wie bei, wie hieß das Ding? Casebook of Arne? Hieß das so? Ja. Wieder so ein Main-Character-Bait-and-Switch in der ersten Folge sein, der naja, irgendwie auch ja geklappt hat, weil wir genauso verwirrt waren. Ja. Haben wir das eigentlich schon im Podcast gesagt? Ich habe das dann nochmal nachgeguckt, und bei diesem Casebook of Arne, der ist wirklich tot einfach. Der kommt nicht mehr vor.
Ja, ja, hast du erwähnt auch, dass das Key-Visual geändert wurde. Und dann haben wir doch den Witz gemacht, dass sich niemand dafür interessiert hat. Also ich gebe diesem Anime hier Pluspunkte dafür, dass er kein lang... Also er war nicht langweilig. Ich würde nicht sagen, dass er lame war. Und dabei sind solche Sachen, ich muss ehrlich sagen, ich finde Tokusatsu, bin kein großer Tokusatsu-Fan, finde ich sowieso auch ganz interessant. Es wurde gerade bei uns in den Chat gefragt, wer ist denn hier die Zielgruppe? Da hast du dann gesagt, Nostalgie-Fans, aber natürlich auch neuere Anime-Fans, denn was wir in unserer westlichen Hemisphäre, glaube ich, nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ist, wie unfassbar abartig beliebt dieses Genre in Japan ist. Also bei uns ist das ja, war Power Rangers ein Ding, so als Kinderserie. Du hast gesagt, in den 90ern gab es da auch so vereinzelte Dinge. Aber ich glaube, in Deutschland ist das immer.
Mehr fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein.
Aber ich glaube, in Deutschland ist das auch immer mehr so als. Ja, Kinderserienranderscheinung quasi in Erscheinung getreten. Aber da in Japan ist das so beliebt wie bei uns TV-Krimis. Ne, das ist da durch Generationen hinweg, egal ob jetzt bei Kindern oder Erwachsenen, die ja auch teilweise selber so in den 70ern und 80ern mit den Klassikern aufgewachsen sind. Also das Kamen Rider-Franchise ist da, glaube ich, das bekannteste. Ist das ja ein Riesending. So, und das vergisst man, glaube ich, mal. Und ich glaube, deswegen finden solche Anime da auf jeden Fall auch ihre Zielgruppe. Auch wenn die für uns eher weird wirken. Ich habe als Kind sehr gern Power Rangers geschaut. Ich durfte nie, weil das meinem Vater immer zu gewalttätig war und zu schnelle Bildfolgen. Deswegen habe ich es immer heimlich geguckt, aber ich fand Power Rangers mega cool. Ich muss sagen, als Erwachsener hält sich mein Interesse an Tokusatsu sehr in Grenzen. Also.
Ich mochte es schon als Kind, to be honest, nicht. Also, ich weiß auch nicht, hat mich einfach überhaupt nicht angesprochen, dieses Superhelden-Ding, aber mich haben so generell so Superhelden-Sachen nie richtig angesprochen, und also da zählt Tokusatsu mit dazu und alles andere irgendwie auch. Also das war einfach nicht meine Sache. Power Rangers, da habe ich vielleicht maximal mal ein paar Minuten reingeguckt und festgestellt, dass es nichts für mich ist. Winspector habe ich nie gesehen, habe ich auch gerade nachgeguckt, da war ich auch noch viel zu jung. Das lief zum letzten Mal 1995, da war ich 3 Jahre alt. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding, was tatsächlich ausnahmsweise nicht an Kinder vermarktet wurde, sondern das war dann, ja, so wie in Japan eigentlich etwas für erwachsene Zuschauer. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Entsprechend, ja, hätte ich als Anlaufpunkt, glaube ich, nur Power Rangers gehabt. Und das war ja bei uns auch, Power Rangers ist ja nicht direkt aus Japan, das ist ja eine zusammengeschnittene Variante mehrere anderer Tokusatsu-Serien, glaube ich, die dann amerikanisiert wurden und in eine neue Serie irgendwie zusammengeschnitten wurden und dazwischen dann auch die ganzen Zwischenszenen auch ausgetauscht wurden durch amerikanische Schauspieler und nicht mehr japanische Schauspieler. Also immer nur, wenn die in den Uniformen waren, in den Kostümen waren, waren es Originalszenen aus den Tokusatsu-Serien und jedes Mal, wenn man tatsächlich Menschen gesehen hat, waren es dann einfach amerikanische Schauspieler mit neu aufgenommenen Szenen. Und ist sowieso komplett weirder Scheiß. Damals wurde ja ganz viel so in die Richtung gemacht, besonders in Amerika. Also ich sag nur Robotech, wo Macross, gerade die anderen Namen vergessen, aber Macross und zwei andere Mecha-Serien aus den 80ern, 90ern, ich glaube nur aus den 80ern, zusammengeschnitten wurden zu einer Serie. Also sehr, sehr weird, was damals so veranstaltet wurde, was heutzutage schon aus lizenzrechtlichen Gründen niemals durchgehen würde. Also da gibt's sofort massive Vertragsstrafen, wenn sowas überhaupt noch versucht werden würde, aber da, naja gut, damals war das so ein bisschen wilder Westen in der Hinsicht. Also das, was wirklich Tokusatsu ausmacht, haben wir hier nie gesehen. Außer, wie gesagt, bei Wind Spector, das war, glaube ich, wirklich 1:1 das, was im japanischen TV lief. Aber wie gesagt, das war dann halt etwas, was nicht lange lief, was nur abends lief, glaube ich, ein Nachtprogramm oder so. Und entsprechend, ja, etwas war, was kaum jemand mitbekommen hat. Ansonsten hatten wir, glaube ich, nur Power Rangers.
Ja.
Aber in Japan läuft also das halt bis heute. Also da ist ja gerade jetzt die Super Sentai-Reihe die längste, beliebteste und erfolgreichste Tokusatsu-Reihe. Hat jetzt gerade ihr Ende gefunden. Die wurde jetzt tatsächlich nach 50 Jahren, glaube ich, abgesetzt. Aber es gibt trotzdem noch mehr Titel dieser Art, Kamen Rider und so weiter. Also das ist wirklich ein riesengroßes Ding.
Ja. Also ich fand's damals ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich mochte das immer, dass die so, also mit so US-Superhelden konnte ich auch nicht viel anfangen. Das war wieder der kleine Weep-Endo, so der lieber Ghibli-Filme als Disney-Filme geguckt hat. Der hat auch lieber Power Rangers geguckt als Superman und Spider-Man und so. Aber nee, ich fand das wirklich immer ziemlich cool, auch so mit deren Megazords, die es dann gab und dass jeder, da hatten ja auch irgendwie jede Staffel so ein Thema. Da gab's dann die Dino-Rangers und Insekten-Rangers und einmal gab's die Power Rangers SPD, also SPD und das stand für Space Patrol Delta, aber kann auch sein, dass das einfach die Sozialdemokratische Partei Deutschlands war, die gegen Aliens aus dem Weltraum gekämpft haben und so. Und so ein Police-Thema hatten halt. Das mochte ich schon eigentlich immer ganz gerne. Als Erwachsener, naja, es ist halt Monster of the Week, ne? Also die Storylines waren halt auch irgendwie immer das Gleiche, so irgendein Dämonen oder irgendein Bösi hat seine Truppen dahin geschickt und das war immer ein anderes Monster und dann haben die dagegen gekämpft und ich glaube, was Tokusatsu auch so ein bisschen ausmacht, danach ist es ja, glaube ich, auch benannt, das bedeutet Tokusatsu doch, glaube ich, sogar, Tokusatsu bedeutet Spezialeffekte und der Draw an diesen Serien ist halt auch immer sind die Effekte gewesen, die wahrscheinlich in den 70ern und 80ern für ihre Zeit im japanischen TV sehr beeindruckend waren, wenn sie da irgendwelche Monster oder irgendwelche Angriffe oder so dargestellt haben und das war eigentlich
und deswegen, da können wir jetzt
weil es geil Bumm macht.
Und da können wir jetzt die Brücke zurückschlagen zu diesem Anime, denn hier gab es sehr, sehr schickes Effekt.
Jawohl!
Also generell ziemlich schick aus,
das Ding. Das ist generell, also erschreckend schick gewesen. Das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber
was nochmal beweist, wie groß das Tokusatsu-Thema in Japan ist und wie groß die Samurai Troopers-Franchise dort ist. Also hier wurde tatsächlich ordentlich Qualität reingebuttert, zumindest in die erste Folge. Es war sicherlich besser als die alte Serie, denn von der habe ich irgendwie alles vergessen oder verdrängt. Und wenn ich meine Bewertung von damals anschaue, die 2/10, dann, naja, fand ich die offensichtlich unfassbar langweilig. Und während hier jetzt einfach in der ganzen ersten Folge einfach konstant irgendwas passiert ist. Ich habe zwar nicht so 100% gerafft, was da alles passiert ist, weil wir, wie gesagt, diese konstanten Bait-and-Switches hatten. Aber es geht einfach schon damit los, dass die Erde überfallen wird und du siehst einfach die ganze Zeit, wie Menschen zerfetzt werden. Und der auch tatsächlich da keine Gefangenen macht und sogar irgendwie zeigt, wie Kinder sterben und so weiter. Also komplett insane. Und dann haben wir quasi so eine Action-Sequenz nach der anderen, dazwischen ein bisschen Charaktervorstellung von Charakteren, die in der ersten Folge noch sterben. Und einen der Bösewichte, den sie gecaptured haben, ist anscheinend kein Bösewicht, sondern, oder irgendwie doch, und wird aber zum Samurai-Trooper und sie ignorieren, dass er gerade eben davor irgendwie 10.000 Menschen getötet hat. Ein guter Wicht, würde er, ja. Also,
ja, also ich fand ja tatsächlich auch ganz nice, dass es auf der einen Seite relativ düster wirkte, also definitiv nicht wie eine Kinderserie. Und auf der anderen Seite, von der Story halt ein bisschen komplexer wirkte als Monster of the Week. Also da scheint es ja auch ein bisschen größere Intrigen zu geben und etwas größere Verstrickungen und höhere Stakes als einfach nur der Dämonenführer schickt jede Woche ein anderes Monster und am Ende kommt er selber und das war's. Deswegen, also das finde ich daran eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Das hat mich mehr angesprochen als alle anderen Tokusatsu-Anime, die wir bis jetzt hatten. Ich hätte es nice gefunden, wenn ich auch ein bisschen was verstanden hätte. Das muss ich natürlich daneben auch nochmal anmerken. Aber
also ich glaube, es war per se sein so, dass du. Ich glaube, es war per se sein so, dass du halt ein bisschen irritiert bist von dem, was da in der ersten Folge passiert. Eben wegen diesen konstanten Bait and Switches. Aber ja, es. Also ich war jetzt die ganze Folge über nicht gelangweilt, weil immer irgendwie was passiert ist. Aber es hat mich jetzt auch nicht mitgerissen in irgendeiner Form. Ich fand es jetzt auch nicht irgendwie so, dass es mich. Dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt mehr davon sehen. Das war eine okay erste Folge, hat mich nicht abgefuckt, aber mehr war es halt irgendwie auch nicht.
Das ist halt so ein bisschen die Sache, die ich mich gerade frage. Will ich davon mehr sehen? So auf der einen Seite, es war optisch sehr interessant und es wirkte tonal und so prinzipiell inhaltlich erstmal wie etwas, das ich cool finden könnte,
aber theoretisch. Aber es war halt komplett Shock Value. Also es hat komplett auf den Schockfaktor gesetzt und auf so komische, ich will nicht sagen billige Tricks, aber eben, wie ich schon erwähnt, also dieses Verwirrspiel. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja. Ich glaube, ich finde
auf einer Plot-Ebene muss man auch dazu sagen, ist in Folge 1 ja eigentlich auch noch so gut wie nichts passiert. Ja. Also wir wissen ja auch noch gar nicht, was hier dann am Ende jetzt der große Hauptkonflikt ist oder so. Die scheinen den Dämonenfürsten da ja erstmal hops genommen zu haben für den Moment. Und wo das jetzt am Ende dann hinführt und so weiter und was dann hier wirklich der Hauptkonflikt ist und so, das wird, finde ich, aus meiner Sicht an der Stelle noch gar nicht so wirklich klar. Deswegen, kein Plan, Brudi. Also, irgendwie auf eine gewisse Weise bin ich interessiert, aber auf einer gewissen Weise kann ich mir auch vorstellen, dass das dann doch ganz schön langweilig wird. Ich habe keine Ahnung.
Dann würde ich sagen, gießt wir unsere keine Ahnung mal in Bewertungen.
Oh nein. Gut, dann tun wir das. Auf MAL haben wir eine 6,48 bei 634 Bewertungen. Guckt sich kein Schwenneck an, diese Serie. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Indikator, ob man es weiterschauen will. Das hat jetzt keine Königsbewertung, dieser Anime. Naja, auf jeden Fall hier eine 6,84. Unsere Community gibt eine 3,09 bei 11 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Ich gebe eine 4 von 10. Ja, also sah halt gut aus, war irgendwie unterhaltsam, aber ich glaube, ich will das nicht weiterschauen und ich habe jetzt auch keine großen Hoffnungen, dass das irgendwie besonders doll wird. Endo.
4 von 10, das ist ganz schön hart. Das ist jetzt schwierig, was gebe ich dem? Also ich wäre, an für sich wäre ich intrigiert, dem eine 6 von 10 zu geben.
Ach doch.
Aber dann müsste der in meinem...
Wir sind heute den ganzen Tag schon so weit auseinander, mach einfach.
Ich glaube, ich gebe der ersten Folge als solche eine 6 von 10. Aber lasse mir die Entscheidung offen, ob ich den tatsächlich weiterschaue. Ich werde am Ende der Season mal so ein bisschen in die Bewertung reingucken und glaube ich, danach auswählen, ob ich den dann wirklich komplett sehen möchte oder nicht. Wie viele Folgen kriegt der? Steht das schon fest? Hier steht nichts. Doch, 12 Episoden.
Ja, mehr. Stimmt, das war der Titel heute, bei dem noch eine zweite Staffel angekündigt ist schon.
Jetzt schon? Okay.
Jetzt schon.
Ja gut, dann... Okay. Na, dann bin ich noch vorsichtiger, weil ich weiß nicht, ob ich mir das anbeide. Das hat halt auch einen Average Score von 56% auf Anilist. Das ist jetzt nicht doll. Und man kann davon ausgehen, glaube ich, dass so ein Titel größtenteils eher Fans schauen, weil andere Leute stoßen da, glaube ich, überhaupt nicht drauf. Das heißt, wenn schon die Fans den nicht so pralle finden, dann ist das eine gute Frage, ob der interessant genug ist. Ich sage höchstwahrscheinlich, ich sehe die Chance bei 60%, dass ich den nicht weiterschaue und bei 40%, dass ich den weiterschaue. Trotzdem gibt es für Folge 1 eine 6 von 10, weil die ganz unterhaltsam war. Ich habe fertig.
Ja, dann kommen wir zum vierten Anime und wir gehen wieder in den Isekai-Bereich. Und im Prinzip war das ja gerade eben auch Isekai, weil das war Reverse Isekai, weil die Monster kamen aus einer Isekai-Welt und im allerersten Satz kam schon das Wort Isekai vor. Also, heute doch wieder komplett Isekai-Tag. fast komplett. Und wir sind wieder bei Boys Love Isekai. Ich hatte ja schon in der letzten Sendung gesagt, als wir Isekai Office Work hatten, dass wir das zweimal diese Season haben. Und prompt kommt schon durch die wilde Auswürfelung der zweite Boys Love Isekai diese Season. A Gentle Noble's Vacation Recommendation. Im englischen, japanischen Titel Odayakaki soku no kyuka no susume. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von den beiden Studios Synergy SP und Ascension. Synergy SP hat man letztes Jahr unter anderem mit A Gatherer's Adventure in Isekai und Solo Camping for Two, und Ascension hatten wir 2021 mit The Way of the House Husband und 2019 mit Dino Girl Gauko. Der war ja gut.
Gau.
Die Light Novel läuft seit 2014. Wieder eine uralt Novel, die sie rausgekramt haben für Content, weil es heutzutage anscheinend nichts mehr gibt, was man adaptieren könnte. Regisseur ist Noda Kenta. Der hat hier sein Regiedebüt, war zuvor Episode Director und Storyboarder, unter anderem bei Bookworm und Battle Game in 5 Seconds. Endo, ist dein Hintern bereit?
Mein Hintern ist sowas von bereit. Ich freue mich da richtig drauf.
Dann let's go.
Yo, Gabby.
Yo.
Was ist dein Lieblingsfisch?
Mein Lieblingsfisch ist der Karpfen.
Wieso?
Schmeckt ganz gut. Scholle schmeckt aber eigentlich auch ganz gut. Kann ich nochmal wechseln zur Scholle?
Was sagst du zu so einer schönen... Nee. Jetzt kannst du gar nicht mehr wechseln. Aber was sagst du zu einer schönen Bachforelle?
Oh, ist eigentlich auch ganz lecker.
Geil, ne? Es gibt hier in der Nähe ein Restaurant, das heißt Forellenhof. Mhm. Da ist ein Forellenteich neben und die verkaufen die Forellen aus diesem Teich. Kannst die sogar selber angeln, wenn du einen Angelschein hast. Und da gibt's richtig gute Forelle.
Ich war mal als Kind, Karpfen kaufen mit meinen Großeltern, und da waren wir in so einem Dorf, wo so eine Karpfenfarm war, und dann haben sie den Karpfen halt frisch aus dem Teich rausgeangelt, und dann war der halt noch lebendig, und die haben den so genommen mit so glitschfreien Handschuhen und haben den mit voller Wucht gegen eine Wand geschlagen, so dass er tot war. Das hat mich unfassbar verstört als Kind. Ich habe ihn dann trotzdem gegessen, aber es hat mich unfassbar verstört.
Tja. Esst weniger Fisch.
Ja.
I guess.
Gut, worauf wolltest du hinaus?
Gut, worum ging es denn im Anime?
Achso, ja. Es geht um den Liesel. Der Liesel, der kommt aus einer anderen Welt und wird in eine andere Welt transportiert. Anscheinend war er irgendwie Adliger in seiner vorherigen Welt, und plötzlich, eines Tages steht er da plötzlich in einer Stadt, die er nicht kennt, und findet relativ schnell heraus, das ist nicht nur eine Stadt, die er nicht kennt, sondern eine ganze Welt, die er nicht kennt. Aber anscheinend war es eine mittelalterliche Fantasy-Welt, aus der er transportiert wurde in eine andere mittelalterliche Fantasy-Welt. Also ein Isekai oder so. Sagt er sich aber, naja, was soll das Beste draus machen, ne? Und chillt so ein bisschen dort ab, holt sich irgendwie Kohle, indem er sein Schwert verkauft, und trifft dann auf den Abenteurer, den Gil. Der Gil, der ist Jude und ist dann plötzlich in einem Hotel und behauptet, dass er dort antisemitisch behandelt wurde. Das wird dann zu einem großen Skandal, und dann stellt sich heraus, dass das alles ausgedacht war, und damit schadet er eigentlichen Opfern von Antisemitismus, und der führt ihn so ein bisschen durch die Stadt und bringt ihn zu einer Gilde, und dann schließt er sich der Gilde an, und die bei der Gilde sagen, nein, wir nehmen eigentlich keine Adligen auf, und er sagt, ja, ich bin kein Adliger, und dann wird er aufgenommen. Und da bekommt er dann seine Gildenkarte, in dem seine Stats ausgelesen werden und andere Isekai-Dinge passieren, die alle unfassbar dröge inszeniert sind und eigentlich nur aus Gelaber bestehen. Und effektiv passiert nichts in der Folge.
Ja. Naja. Ich muss sagen, ich fand den ein bisschen unterhaltsamer als den anderen Boys Love Isekai. Nee. weil ich finde, hier ist so ein gewisses Chill-Feeling rübergekommen. Zumindest in der ersten Hälfte. Also die zweite Hälfte war, finde ich, deutlich generischer, weil da waren sie halt in der Gilde, um ihre Gildenlizenz zu beantragen. Und es gab ein Gerangel mit ein paar anderen Abenteurern und so. Und das kam mir dann alles schon deutlich bekannter vor. Aber ich fand zumindest am Anfang, als er da so ein bisschen, ja, sich mit dem anderen unterhalten hat und sich die Welt erklären lassen hat und so, da ist bei mir so ein gewisses, ja, so eine gewisse Meditativheit aufgekommen, als sie dann auch hinterher im Hotelzimmer sich unterhalten haben und so. Das hatte irgendwie so den Flow von so chilligen Fantasy-Fantasien, die man selber haben kann, dass man so in so eine Welt reinspawnt und dann sich erstmal in der Stadt erkundigt und dann in einen Laden geht und sich dann mit dem Händler unterhält und dann nimmt man sich natürlich auch eine Herberge, damit man irgendwo schlafen kann und da geht man dann abends hin und lässt sich ein bisschen in die Poperze bumsen und dann geht man halt weiter, ne? Deswegen, also das fand ich eigentlich ganz chillig. Aber ja. Also
für mich hat es erst den Flow von brutaler Langeweile.
Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder. Wir liegen heute einfach bei allem aus.
Deshalb gebe ich dem halt. Der andere ist Isekai Office Worker und den fand ich definitiv besser. Also ich gebe dann hier auch eine schlechtere Bewertung.
Was habe ich dem gegeben?
Ich glaube, wir haben beide eine 3 gegeben.
Office Worker.
Wobei, nee, war das eine 3?
Worker, habe ich eine 4 sogar.
Dann eine 4, okay. Ich hatte eine 3 gegeben.
Aber denen würde ich auch nichts Besseres als 4 geben, unbedingt, ehrlich gesagt.
Ja, also ey, ganz ehrlich, für mich war das wirklich der absolut standardigste Isekai-Ranz überhaupt. Es sind einfach nur die Standard-Tropes von Isekais runtergerattert worden in Form von sehr, sehr langweiligen Dialogen, die null in irgendeiner Form spannend inszeniert waren. Nicht mal irgendwie mit einer Regie, die ja, das irgendwie besonders interessant in Szene setzt, sodass man nicht einschläft bei den Dialogen. Es war immer nur Talking Heads und inhaltlich komplett irrelevant und belanglos. Ja, ich habe hier nichts Positives
gesagt.
Die haben sich ja nicht mal gefickt. Also, ganz ehrlich.
Nee. Aber ich glaube, der verlässt sich so ein bisschen darauf, dass du vielleicht so ein ganz kleines bisschen Tension zwischen den beiden spürst, weil der eine, der Main-Character, der ist halt so der, ich bin so clever und manipulativ und habe den anderen mit meinen Worten so in der Hand. Und dann hast du natürlich den Stud, den Daddy, der ein bisschen impulsiver ist und so. Und wie der eine den anderen die ganze Zeit versucht, um den Finger zu wickeln und so. Das ist hier dann, glaube ich, so der Reiz. Ja, und ansonsten versucht es, glaube ich, chillig zu sein, aber ich verstehe es auch sehr. Und so ging es mir dann auch in der zweiten Hälfte, wenn das dann eben weniger Chill, sondern Langeweile ist, weil der halt jetzt auch keine total atmosphärische Chill-Regie hat oder so wie die ersten Staffeln Judo Camp oder irgendwie sowas, was es dann ja tatsächlich geschafft hat, eine entspannte Atmosphäre aufzubauen, die man bestimmt auch in einem Fantasy-Setting aufbauen kann. Aber ja, so gut war der dann doch nicht umgesetzt, dass dem das gelungen wäre. Naja. Gut. Von mir aus können wir zu den Zahlen.
Machen wir das. Auf MRL haben wir eine 6,75 bei 1855 Bewertungen. Und unsere Community gibt eine 2,60 bei 10 Bewertungen. Endo.
Wenn ich es mir recht überlege, ich fand die erste Hälfte besser als Isekai Office Worker, aber die zweite Hälfte fand ich, glaube ich, sogar schlechter. Deswegen gebe ich einfach die gleiche Wertung wie Isekai Office Worker, 4 von 10. Gabby.
Ja, und auch hier sind wir wieder mindestens 2 Punkte auseinander. Ich gebe eine 2 von 10. Ich wäre fast eingeschlafen und das ist kein gutes Zeichen. Ja, so sieht's aus. Und damit kommen wir zum letzten Anime. Mal gucken, ob wir hier auch wieder 2 Punkte auseinander liegen werden. Oder 3. Und zwar ist das Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord. Im japanischen Titel. Och nee. Okira kuryo shuno tanoshi ryo chiboe seisan ke machutsu de namonaki mura o saikyo no josai toshi ni. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel Adaption vom Studio NAS. Die hatten wir zuletzt 2024 mit Garouden The Way of the Lone Wolf und 2023 mit Goodnight World. Die Novel läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir Tatamitani Tetsuya, Regisseur von Afrika, Salaryman und Termae Romae Novae. Und dann haben wir noch als Serienregisseur Kuriyama Takayuki, Regisseur von Special 7, Special Crime Investigation Unit und Angol Moir, Record of Mongol Invasion.
Das Ach, an den erinnere ich mich sogar.
Waren zwei der Anime aller Zeiten, glaube ich.
Aber Angol Moir erinnere ich mich. Okay. Das war ja dieses Ding mit, wo ja Hokkaido noch nicht zu Japan gehört hat, wo Naich noch dabei war und uns historische Einordnung gegeben hat. Der, glaube ich, sogar einen relativ markanten Stil hatte. Der hatte, glaube ich, so einen Wachsmalkreide-Stil oder so. Auf jeden Fall, den fanden wir, glaube ich, jetzt auch nicht mega gut, aber das ist zumindest ein Anime, an den man sich irgendwie erinnern kann.
Böhmische Dörfer. Ich kann mich an nichts erinnern. Nur an böhmische Dörfer. Stabil. Dann schauen wir mal in die böhmischen Dörfer. Auf geht's.
Ja!
Während deines letzten Abenteuers hast du dich dazu entschieden, dich mit sämtlichen Waffen, die sich in deinem Besitz befanden, aus dem Leben zu entfernen. Doch plötzlich siehst du ein Licht vor dir. Du öffnest deine Augen und bist wieder im Dungeon. Du stellst fest, in dieser Welt gibt es offenbar kein Entkommen aus dem Dungeon. Du siehst dich um. Du stehst in einem großen, weiten Raum und in alle Richtungen siehst du nichts, nur Leere, nur schwarze Dunkelheit. Aber du hörst Geräusche aus allen Richtungen. Du schaust an deine Seite und bemerkst, du bist mit einem Dolch bewaffnet und in deiner linken Hosentasche befindet sich ein Schlüssel. Was tust du?
Digga, du klingst gerade wirklich exakt wie ganz in der letzten Folge von Fate Zero, wo Kiritsugu im Inneren des Heiligen Grals ist und auch diese komische, gruselige Stimme kommt, die ihm quasi so die Fehler seiner Ideologie aufzeigt. Die hat im Deutschen, vom deutschen Synchronsprecher exakt diese Stimme. Props. Mhm. Ich opfere das Leid der wenigen für das Glück der vielen.
Ich muss kurz überlegen, wie das die Story weiter treibt.
Ich handle streng nach Banthams Utilitarismus.
Das Leid der wenigen für das Glück der vielen? Oder andersrum?
Ja, ja, dass quasi immer die Gesamtmenge des Glücks zählt, wenn man Entscheidungen trifft.
Also quasi
Trolley-Problem, der Trolley würde dann immer über den einen fahren, um die drei zu retten.
Du wirfst deinen Dolch in Richtung die Richtung, aus der du am wenigsten Stimmen hörst. Du hörst ein lautes Kia! Aua! Und auf dich kommt eine Maid mit einem Dolch in der Brust entgegengestürmt. Zugestürmt. Das war falsches Deutsch, sorry. Wie reagierst du?
Ich sage ihr, Fräulein, das ist jetzt doof gelaufen an der Stelle. Da will ich mich für entschuldigen. Aber du musst ja auch sehen, ich kann hier schlecht sehen in dem Zimmer. Ich sehe nicht, wo ich den Dolch hinwerfe. Hätt's ja auch irgendwie ein Monster sein können oder so. Also bist im Grunde du schuld. Hättest dich mal bemerkbar machen können. Hättest mal irgendwas sagen sollen. Wie lösen wir das jetzt hier? Gute Frage. Weiß ich an der Stelle nicht.
Während
Ahnung.
Du sprichst, kotzt dir die Maid Blut ins Gesicht und sagt, du Idiot, du hast uns alle verdammt. Ich war die Einzige, die diese Horde von Monstern noch hätte aufhalten können, weil ich die Super-Duper-Maid-Magie besitze. Und sie kotzt noch einmal Blut in dein Gesicht, bis sie zusammensackt und, verstirbt. In diesem Moment hörst du, wie Monsterscharen aus allen Richtungen auf dich zugestürmt kommen und du bist nur noch mit einem Dolch bewaffnet. Die einzige Fluchtmöglichkeit wäre in der Richtung, aus der die Maid gestürmt kam. Was tust du?
Ich nutze Reverse Psychology und renne mitten in die Monsterhorde.
Als du in Richtung der Monster rennst, türmen sich 273 Minotauren vor dir auf. Du bist nach wie vor nur mit einem Dolch bewaffnet und befindest dich nun im Kampf.
Da mache ich Mampf.
Mampf, okay. Du greifst in deine Tasche und holst ein Brot heraus. Das Brot ist verschimmelt. Möchtest du es dennoch essen?
Ich habe gesagt, ich mache Mampf, also mache ich Mampf.
Mhm. Du steckst das Brot in deinen Mund und hörst eine Stimme in deinem Kopf.
Plus 5 Giftresistenz akquiriert. Nee, hab dich verarscht. Wir sind hier nicht in einem beschissenen Isekai-Anime mit einer Computerstimme. Der Minotaurer zermatscht dich mit einer Keule und du bist tot. Ende.
Ja, das ist doch geht's. Gut.
Ja,
es bis geht zum nächsten Abenteuer. Um den guten Fertio, der stellt im Alter von 2 Jahren fest, dass er mal ein Selleriemann in Glorious Nihon gewesen ist, bis zu seinem qualvollen Ableben, woraufhin er dann eben in diese Isekai-Welt da gekommen ist. Und er ist der Sohn einer Adelsfamilie, die ziemlich viel zu sagen hat, die, glaube ich, sogar das Land regiert und dafür bekannt ist, besonders magietalentierte Sprösslinge hervorzubringen. Jedes Kind kann besonders krasse Kampfmagie, ich glaube Feuermagie war es, einsetzen. Und er wird dann entsprechend auch trainiert, hat seine eigene cute, und da meine ich wirklich extrem cute Maid an der Seite. Diese Maid. Bisschen hat sie mir das Kokoro gestohlen, kleines bisschen. Naja, auf jeden Fall hat er da diese Magie oder wird da ausgebildet so nach und nach, kauft sich dann irgendwann einen Sklaven, der dann sein bester Kumpel wird. Und irgendwann kommt es dann aber zu einem schwarzen Tag, an dem sich herausstellt, er kann überhaupt gar keine Feuermagie einsetzen, er kann Produktionsmagie einsetzen. Und da sagt sein Vater, hör mal, du bist eine Schande hier für unser Adelsgeschlecht. Alle vor dir könnten Feuermagie einsetzen, aber du kannst nur produzieren. Was ist denn das für eine dumme Fähigkeit? Produzieren kann ich doch in einer Fabrik. Da brauche ich doch keinen Sohn für. Und erschwerend kommt hinzu, dass der dann noch der letzte Sohn ist, den seine Mutter auf die Welt gebracht hat, bevor sie gestorben ist. Und ja, da will der Vater ihn erstmal umbringen, bis er dann schließlich umgestimmt wird und sagt, weißt du was, du wirst jetzt ins Exil geschickt, du wirst in irgendein kleines Dörfchen da geschickt und kannst dich da um die kümmern, kannst mit denen spielen gehen. Und so bricht er nun mit seinem besten Kumpel und seiner wirklich, wirklich sehr cuten Maid in dieses Dorf auf, um dort ein neues Leben zu beginnen.
Und mit der Produktionsmagie lernt er irgendwann eine Weisheit fürs Leben. Die Produktionsmittel sollten immer dem Volk gehören.
Nö? Ja, wir hatten hier ein Anime, also erst, also ich fand die Maid gut. Ich fand die wirklich gut. Großer Maid-Fan. Ich finde, das war eine exzellente Maid, sowohl vom Design als auch vom Charakter. Cool. Ich würde sie in meinen Maid-Harem als Adliger einspannen und dann wäre das eine Maid, die zumindest qualifiziert wäre, eine seichte Romanze mit Goshujin-sama zu haben, in der Hoffnung, irgendwann zur Edeldame aufzusteigen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Gibt auf jeden Fall Maid-Bonus, das könnt ihr euch schon mal merken. Trotzdem, der Anime
Das sind deine Vorstellungen bei Maids oder was? Solche Nein. versauten Gedanken hast du?
Natürlich.
Also nicht. Wenn ich an meinen Maid-Fetisch in Anführungsstrichen denke, dann stelle ich mir vor, dass ich als Goshujin-sama sie bei mir anstelle, fair bezahle, mehr als doppelt so viel wie Mindestlohn und ihnen dann sage, dass sie in Freiheit leben eigentlich und dass sie bei mir nur Angestellte sind. Ja,
Moment, ich habe doch überhaupt gar nichts über deren Bezahlung gesagt und über deren Alltag.
Ja, aber geht ja nicht darum, die irgendwann wegzuflanken, geht ja einfach nur darum, mal die Gesellschaft zu brechen und zu zeigen, hier in diesem Land sind alle frei und
Also die wird, wir teilen den Ertrag kommunistisch. Wir sind eine kommunistische Mikro-Community in meiner Mansion, in der sich aber auch mal weggeflankt wird. Denn hin und wieder müssen sich Leute auch mal wegflanken. Das ist nichts Verwerfliches, sich mal wegzuflanken. Anyway.
Aber die Mates dürfen das schon frei entscheiden, ne?
Ja, sie ja dürfen die das frei entscheiden, aber gut. Die wollen mich ja alle wegflanken, weil ich so ein geiler Typ bin. Liegt doch
so,
auf der
okay.
Hand.
Ja, gut, okay. Nee, das ist legitim. Gut, dann haben wir das geklärt.
Naja, auf
an
jeden
der
Fall, der Anime war sehr hochwertig umgesetzt. Also, ich würde nicht sagen, dass hier was abgerissen wurde, aber er sah schon wirklich sehr, sehr gut aus.
Ich würde sagen, das war jetzt nicht
atmosphärisch inszeniert.
Das war jetzt nicht sehr, sehr hochwertig. Es war für Gammelrands Isekai-Verhältnisse auf jeden Fall weit über dem Durchschnitt und so insgesamt leicht über dem Durchschnitt. So über dem aktuellen Anime-Durchschnitt.
Wenn ich mich hier mal so durchklicke, also wie gesagt, es ist jetzt hier nicht Sentence to be a Hero-Qualität oder so, das ist wohl klar. Ja. Aber er war sehr atmosphärisch inszeniert, hatte einen nicen Flow, hatte zumindest in den Comedy-Szenen auch ganz nettes Comedic Timing und ganz nette Details, so wie zum Beispiel, als er da die Maid mit dem Schwert angreift und am Ende macht sie so eine kleine Pirouette beim Ausweichen und so weiter. Also immer mal wieder solche kleinen Gags und Details und kleine Spielchen, die eine generischere Isekai-Inszenierung nicht berücksichtigt hätte.
Opening war auch saukreativ. Irgendwie haben diese Season so viele kreative Openings, das ist krass irgendwie. Als ob so alle kreative Opening-Regisseure sich in einer Season zusammengesammelt haben und gesagt haben, wenn schon die Anime alle scheiße sind, dann machen wir wenigstens schicke Openings.
Genau, richtig. Also Opening auch absolut großartig. Deswegen, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall schon eine überdurchschnittlich atmosphäre Umsetzung und dadurch hat der Anime auch überdurchschnittlich viel Spaß gemacht für das, was er ist, was zeigt, wie viel eine gute Umsetzung ausmachen kann. Ja. Denn auf inhaltlicher Ebene haben wir hier einen super generischen Mushoku Tensei-Klon. Also diese Art von Isekai, die wir jetzt irgendwie schon gefühlt 100 Mal in dieser Season hatten, wo es irgendwie um das Aufwachsen von jemandem geht, der eine Magieveranlagung hat. Oh, nur dass es diesmal nicht in einer armen Bauerfamilie, sondern in einer reichen Adelsfamilie ist. Das hatten wir auch schon 1000 Mal, aber nicht in dieser Season.
Ich würde sagen, nicht so extrem Mushoku Tensei-Klon, weil es in eine andere Richtung zu gehen scheint. Es scheint, er soll ja, hier geht es ja anscheinend, sagt ja auch der Titel so ein bisschen um Politik oder Militär.
Ja, steht auch
Militär, in der
MyAnimeList-Beschreibung,
genau,
dass er diesen Dorf
kriegt ja am Ende dieses Dorf zugewiesen und soll das aufbauen und so weiter, genau. Also
ein Anno-Simulator.
Er wird kein Abenteurer, der irgendwie auf Abenteuerreise geht und dort seine krasse Magiekunst zur Schau stellt, sondern er nutzt das, was er hat, irgendwie für Politik anscheinend. Jetzt hatten wir auch schon ein paar Mal sowas in die Richtung, aber ist jetzt nicht der blödeste Ansatz.
Das gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung, weil das ist ein Ansatz, der mit der Inszenierung, die auch durchaus, glaube ich, eine ganz chillige Atmosphäre erschaffen kann, gibt das in mir so ein bisschen die Hoffnung, dass das hier so ein bisschen wie die Leute immer Slime beschreiben. Also ich habe Slime nie geschaut, deswegen kann ich nicht sagen, wie das ist, aber halt so wie Maoyu Maoyusha oder... Ja, passt eigentlich schon so damals. Das war ja auch im Grunde so ein Wirtschafts- und Management-Simulator, der eigentlich ganz relaxed war. Und so ein bisschen so stelle ich mir halt auch hier vor. Mit Maid.
Kommt drauf an, ob es jetzt so richtig die voll die Spice and Wolf-Richtung geht. Das war jetzt in der ersten Folge noch nicht absehbar, aber...
Nee. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, sonst hätte man das schon mitbekommen. Also, ich glaube, so richtig rein in die Economics wird es auch nichts gehen über das übliche Maß hinaus. Aber vielleicht kann es ja trotzdem ein nettes, kleines Chill-Ding werden, das ein paar wholesome Geschichten erzählt und Maid. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich hier habe.
Ist das irgendwie gerade der neue Trend eigentlich, so Maids? So, wir haben diese Season haben wir ja noch ein Maid Mirai Nikki. Und nächste Season haben wir ja ein Maid Eurocamp oder so. Oder ein Made Food for the Soul.
Das freue ich mich auch schon drauf. Das ist
ja,
ist
ja
2026.
Absolut. Vielleicht, wenn das der neue Trend wird, dann appreciate ich den. Also einfach, du machst einfach alles mit Mates. So alles, was wir schon mal hatten, nur mit Mates. Und dann im nächstes Jahr erweitern wir den Trend und setzen den Mates noch Hexenhüter auf.
Dann ist
und ein Jahr später sind
dann
das
kann Anime nicht
Big,
mehr besser
sind
werden.
Das, ein Jahr später sind das blonde Big Titty Elf Mates mit Hexenhut und dann haben wir Peak erreicht.
Dann kann Anime nicht mehr besser werden. Naja.
Korrekt.
Wie gesagt, also deswegen war nett, hatte einen nicen Flow und so. Ich habe so ein bisschen diese Stimme in meinem Hinterkopf, die mir sagt, Endo, lass dich nicht von der Maid blenden. Simpe nicht, Endo.
Du bist
Blendo,
Endo.
Der wird ab Folge 2 unfassbar generische Bullshit-Plots erzählen. Und es geht immer nur um dieselbe Scheiße. Hab kein Vertrauen, Endo. Du wurdest zu oft betrogen, Endo. Richte deinen Blick, wende ihn ab von der Maid, wende ihn ab von der Maid. Aber dann kommt der andere Teil
und
von
dann gehst
der
du sagt,
aber die Maid ist cute. Und ja.
Aber die Maid hat Doppelpunkt 3 Gesicht auf MRL.
Ja eben, Digga. Maid, Maid, Gehirn, Maid, oh.
Maid,
oh,
Bait für Blendo, Endo.
Naja, ich werde wahrscheinlich in ein paar Wochen oder eher ein paar Monaten hier sitzen und wahnsinnig über den Anime upragen und mich total darüber aufregen, dass Folge 1 voll nice gewesen ist und der danach nur noch unfassbar dummen, langweiligen, generischen Plot erzählt hat und es fürchterlich bereuen, dass ich diesen Anime geschaut habe und werde bei jedem Isekai darauf immer wieder wiederholen, wie sehr ich Isekai hasse, weil sie immer nur anteasen und dann immer in super generischem Scheiß Plot verfallen, der auch von der KI geschrieben sein könnte. Aber ich glaube, ich werde den weitergucken. Ich glaube, ich fand den ganz nice in der ersten Folge und so ein Management-Simulator für den restlichen Plotverlauf stelle ich mir eigentlich ganz entspannt vor. Und ich mag die Maid. Die Maid reißt raus. Ich glaube, ohne die Maid hätte ich den nicht weitergeschaut. Aber dank der Maid und weil die auch auf dem Key-Visual ist und es wurde auch schon in den Chat geschrieben, dass die weiter vorkommt.
Und sie heißt Till Schweiger.
Und sie ist die bessere Version von Till Schweiger. Till Schweiger wäre definitiv auch ein besserer Till Schweiger, wenn er eine niedliche Maid wäre.
Jetzt hatte ich gerade in meinem Kopf ein Foto von Till Schweiger im Maid-Kostüm. Das hat mich unfassbar verstört. Grog, und damit
put him in a maid dress.
Würde ich sagen, gehen wir mal zu den Zahlen. Endo, bitte.
Ah ja. Auf MRL haben wir eine 6,97 bei 3583 Bewertungen. Stand ist auch hier der 21.01.2026. Unsere Community gibt eine 4,25 bei 12 Bewertungen. Gabby.
Ja, also ich habe deutlich Schlimmeres erwartet, besonders nach den schittigen Isekais letzte Woche. Das war ganz okay. Ich bin aber jetzt nicht so hyped in Anführungsstrichen wie Endo, sondern habe den Braten bereits gerochen. Und der Rochen sagt 4 von 10. Weil war doch jetzt nicht so super spannend. Aber einigermaßen kompetent produziert. Für Isekai-Fans ist das wahrscheinlich ein Highlight dieses Season. Endo.
Ich gebe eine 6 von 10. Da ist ein Mate-Punkt eingerechnet. Sonst hätte ich eine 5 gegeben und den nicht weitergeschaut, aber 6 von 10. Dürft euch bei der Mate bedanken. Danke, Till.
Damit geht ein Podcast zu Ende, in dem wir konstant 2 oder 3 Bewertungen auseinanderlagen. Das war ein unfassbares De-Syncing, diese Folge. Und das muss auf jeden Fall nächstes Mal wieder besser werden. Wir können jetzt nicht dauerhaft so desynced bleiben. Das würde ja dafür sorgen, dass dieser Podcast kein Circle Jerk mehr ist. Am Ende sind wir irgendwann so weit auseinander, dass wir uns richtig streiten über die Anime und dann wäre das viel interessanter oder so. Vielleicht sollten wir das beibehalten. Vielleicht solltest du deinen Shit-Taste noch ausbauen.
Nun.
Bau mal deinen Shit-Taste aus. Feier mal die ganzen ranzigen Isekais ab, dann können wir uns fetzen. Für Content.
Ja, Mann.
Ja, mehr Content gibt es übrigens in Form der Nanamon Contime. Das ist der Schwestern-Podcast dieses Podcasts hier. Da geht es um Anime-Conventions in Deutschland und da gibt es jetzt eine neue Ausgabe, die wir schon seit 2 Ausgaben angekündigt haben. Aber jetzt ist sie wirklich online. Also wenn ihr das gerade im Stream hört, dann noch nicht jetzt. Aber dann bald jetzt. Einen Tag später nach jetzt im Stream. Und jetzt, wenn ihr den Podcast hört. Da geht es um einen Jahresrückblick zu 2025, wo wir über alle Conventions, die irgendwie stattgefunden haben, abranten und alles hassen. Alles hassen. Purer Hass. Dieser Podcast ist einfach nur Hass, Hass, Hass. Was nicht üblich ist bei der Contime. Das ist die Contime-Hass-Ausgabe. Und das ist aber unfassbar unterhaltsam geworden. Von daher hört da einfach mal rein. Für ganz viel Hass. Und wenn euch das alles gefallen hat, dann gebt uns bitte gerne 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts und könnt auch gerne einen Kommentar da lassen bei Spotify und Apple Podcasts. Eine Review. Oder kommt einfach bei uns im Discord vorbei, nanamon.net, und gebt uns ein paar nette Worte oder böse Worte. Keine Ahnung, wie ihr wollt. Nicht ganz so böse Worte, weil dann bannen wir euch einfach kommentarlos. Aber darf auch freundliche Kritik sein. Ne? Freundliche Kritik ist immer schön. Aber wir dürfen uns auch einfach schreiben, so, yo, ich höre euch jeden Tag bei der Fahrt nach Hause und baue dabei immer fast einen Unfall, weil meine Lachmuskeln zu sehr angestrengt werden. Was haben wir noch? Hier, da ist noch so ein Dude, der erzählt euch den ganzen Rest. Ich glaube, der heißt, warte, ich guck mal kurz auf seinen Namensplakette, Muetsch. Muetsch. Mütsch wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Dann viel Spaß mit Mütsch. Tschaußen.
Ja, Mütsch.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet
Donnerstag
ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.